Gestern am Mittwoch im Jos Fritz Café hier in Freiburg wurde ein Buch vorgestellt, die Anti-AKW-Bewegung Geschichte und Perspektiven. Und drei Herausgeber waren hier in Freiburg und ich war auch dabei und ein paar andere Leute waren auch dabei, unter anderem auch Hauk. Und du hast auch mitgeschrieben an dem Buch, mitgeschrieben haben wohl eine ganze Menge Leute an dem Buch und du hast auch entsprechend gelesen. Das heißt Geschichte und Perspektiven, sprich Rückblick, aber auch Ausblick auf diese Anti-AKW-Bewegung. Und brauchen wir überhaupt noch eine Anti-AKW-Bewegung? Ist nicht die ganze Sache gelaufen? Das heißt, man kann sie jetzt praktisch in einem Buch veröffentlichen und dann ins Regal stellen und einstauben lassen.
Wir schreiben ja in dem Buchtitel extra, guten Morgen erstmal, Perspektiven, denn der Ausstieg ist kein Ausstieg, das ist wenn überhaupt nur ein halber Ausstieg. Wir wissen ja alle, dass noch 7 deutsche Atomkraftwerke weiterlaufen. Es wird in Deutschland in einem massiven Umfang Bannelemente werden hier hergestellt für den Weltmarkt. Und wenn wir mal ein bisschen über die Grenzen gucken, nach ins Elsass, da steht ein Atomkraftwerk in Fessenheim. Wenn wir bei Aachen über die Grenze gucken, da stehen Schottreaktoren auf belgischer Seite, nur 60 Kilometer von dem Zentrum von Aachen entfernt. Und wir wissen ja alle, Radioaktivität kennt keine Grenzen. Insofern haben wir überhaupt keinen Ausstieg in Deutschland und vor allem nicht in Europa.
Grenzen kennt Radioaktivität nicht, aber Grenzen kennt die Politik und wir können nicht auf die Atomkraftwerke in Nachbarländern Einfluss nehmen, hier in Deutschland sehr wohl. Was hat denn die Anti-AKW-Bewegung bewirkt? Also immer mal wieder eine Demonstration und inzwischen ist das Ganze abgeflacht, das heißt, kommt ja kaum noch jemand.
Das ist zweifelsohne richtig. Zu den großen Demonstrationen kommt kaum noch jemand, es sei denn, es gibt wieder so eine Katastrophe wie in Fukushima. Da waren dann plötzlich innerhalb von 3-4 Tagen Hunderttausende auf der Straße, zu Recht. Aber die AKW-Bewegung gibt es immer noch. Sie befindet sich in einem längeren Tal. Und vor allem an einigen Standorten, wo es unter anderem jetzt um den Abriss der Atomkraftwerke, der Atommeiler geht, wie in Neckarwestheim oder wie in Biblis, oder wie auch in Krümmel. Dort gibt es Initiativen, die arbeiten sehr rührig und haben eine sehr wichtige Aufgabe, weil wie beim Bau und beim Betrieb die Betreiber wiederum Sicherheitsvorschriften umgehen, runterschrauben, um Kosten zu sparen, jetzt gerade beim Abriss. Das ist eine sehr hochgefährliche Sache, weil auch dort wieder eine massive radioaktive Verseuchung droht, denn schließlich muss der Druckbehälter, der sehr stark verseuchte Druckbehälter, der muss zerlegt werden und dort werden Arbeiter eingesetzt. Das sind meistens Arbeiter von Subunternehmen, die sind einer hohen Gefahr ausgesetzt, dass sie kontaminiert werden.
Das heißt, die Anti-AKW-Bewegung hat immer noch ihre Bedeutung. Gerade nach Fukushima, da hat ja die Politik sofort umgeschwenkt. Aber ich habe dann immer wieder das Gefühl, sobald sowas ein bisschen vergessen wird, in Japan werden ja auch die Atomreaktoren langsam peu à peu wieder raufgefahren, schwenkt die Politik auch schon fort wieder zurück. Woran liegt das? Ich meine, die Anti-AKW-Bewegung muss einen langen Atem haben, einfach auch, weil die Abfälle eben langfristig in der Erde wohl verbuddelt werden. Ich sage wohl verbuddelt werden, das ist ja auch noch ein bisschen offen. Und aber die AKW-Betreiber haben auch einen langen Atem. Woran liegt das? Warum hecheln die nicht langsam?
Die haben erstmal einen sehr hohen ökonomischen, wirtschaftlichen Druck, den sie ausüben können. Es geht hier um Milliarden Kosten, es geht um Milliarden Umsätze zunächst noch einmal. Deswegen laufen ja die Atommeiler weiter, weil die Energieversorgungsunternehmen damit ordentlich Geld verdienen. Und sie drücken sich jetzt darum, das haben ja die meisten von den Hörern ja gelesen, sie drücken sich darum, um die Kosten, die langfristigen Kosten vor allem des Abrisses und der Atommülllagerung. Hier geht es nicht um Jahre, hier geht es um Millionen Jahre, die dieser radioaktive Müll, der hochradioaktiv ist, der das Grundwasser droht zu verseuchen, sicher entlagert wird. Und es gibt weltweit keinen einzigen Standort, von dem Mensch sagen kann, das ist ein sicherer Standort. Und was jetzt betrieben wird, und da ist, hat die AKW-Bewegung eine sehr wohl wichtige Funktion, sehr genau darauf zu achten, dass nicht vorschnell wie Gorleben ein neuer Standort gesucht wird. Gorleben ist in keiner Weise sicher, Gorleben ist an sich durch, aber die Endlagersuchkommission versucht jetzt, nach welchen Kriterien auch immer, neue Standorte zu suchen. Und so wie in der Schweiz es ein Bürgerbeteiligungsverfahren gab und gibt, so könnte Mensch sich das vorstellen in Deutschland. Aber die erste Voraussetzung dafür, so haben wir das immer gesagt und darauf bestehen wir, dass alle Atommeiler in Deutschland abgeschaltet werden. Und dann können wir über die Frage, wie wird umgegangen in Zukunft mit dem Atommüll, reden. Und da muss vor allem allerdings auch dafür gesorgt werden und dafür muss politischer Druck, mehr Druck aufgebaut werden, dass die Energieversorgungsunternehmen nicht einfach davonlaufen und sagen, nach uns die Sintflut.
Das heißt, wir haben jetzt in die Zukunft geblickt. Das Buch hat natürlich auch in die Vergangenheit geblickt. Das heißt, von den schönen, also rückblickend ist ja alles schön, von den schönen Anfängen, als man da in der Küche gesessen hat, Tee getrunken hat und die große Revolution vorbereitet hat und alle waren da zusammen mit Strickpulli und ja, vor dem Auto halt die Reicheren mit Mercedes sozusagen. Ne? Was für Erfolge hat denn die Anti-AKW-Bewegung, wo man sagen kann, da können wir stolz drauf sein, also hier im hiesigen Raum, Wiel natürlich, aber auf der anderen Seite Fessenheim ist gebaut worden und über internationale bzw. über den Strommarkt werden wir natürlich in Deutschland auch mit Fessenheim Strom indirekt versorgt, weil Strom kommt aus der Steckdose und wie das sich dann zusammensetzt, okay, kann man irgendwie mitkriegen, aber zuerst einmal kommt Strom aus der Steckdose und dann haben wir auch irgendwie Atomstrom mit dabei. Wo sind die Erfolge der Anti-AKW-Bewegung?
Die Erfolge liegen erstmal darin, dass wenn sie sich vor Augen führen, wenn Mensch sich vor Augen führt, dass allein hier am Oberrhein Anfang der 70er Jahre 14 Atomkraftwerke geplant waren und davon ist kein einziges realisiert worden, weil eben Wiel erfolgreich der Platz besetzt worden ist, weil vorher in Breisach binnen Monaten fast 100.000 Unterschriften gesammelt wurden. Das ist schon ganz deutlich darauf zurückzuführen, dass hier Bäuerinnen, Studenten sich zusammengetan haben und erfolgreich diese Politik, diese Wahnsinnspolitik der Landesregierung, der Bundesregierung torpediert haben. Insgesamt gab es allein in der Bundesrepublik Deutschland Pläne für nahezu 600, genau genommen 599 Atomkraftwerke. Davon sind, glaube ich, 23 oder 24 gebaut worden. Nicht jeder Bauplan ist überhaupt in die Planungsphase eingetreten. So können wir uns das nicht auf unsere Seite schreiben, dass wir das jetzt alles alleine erfolgreich verhindert haben, sondern die Stromkonzerne haben selber gemerkt, die Kosten liefen ja schon Ende der 70er Jahre aus dem Ruder, dass die Atomkraft gar nicht so das Allheilmittel ist, um Profite zu machen. Es kam mehr und mehr in den Vordergrund die Windenergie in den 80er Jahren und der langsame Umstieg begann, nicht von den Stromkonzernen, sondern zunächst einmal von den kleinen Bürgerenergiegenossenschaften, die eben heute eben mit der Windkraft, mit der Sonnenenergie sehr wohl konkurrenzfähig sind und eben in der Regel billiger sind als Atomkraftwerke.
Das heißt, Erfolge sind nachzuweisen. Trotzdem, augenblicklich ist die Lage die, dass natürlich man denkt, der Zug rollt. Das heißt, wir steigen aus. Wir haben natürlich noch Entsorgungsprobleme. Das heißt, wir, das kann man sagen, die Steuerzahler, weil wohl das bleibt irgendwo an uns generell hängen. Wo läuft es jetzt hinaus? Wir haben vorhin schon über Perspektiven geredet. Wie kann man den Zug weiter rollen lassen, nicht, dass er irgendwann mal doch noch aufs Abstellgleis fährt und man dann sagen muss, okay, es geht einfach nicht weiter.
Naja, wir müssen einfach aufmerksam bleiben. Aufmerksam dann bleiben, wenn zum Beispiel Atomtransporte durchgeführt werden. Fast jede Woche wird im Hamburger Hafen ein Schiff an den Pier gelegt, wo Atommüll drauf ist oder wo Yellow Cake, also der Stoff für die Herstellung der Brennelemente des Urans, angelandet wird. Dort müssen wir präsent sein, dort sind Leute präsent, es sind leider zu wenig, aber es wird aufmerksam verfolgt und es wird versucht, dass diese Atommülltransporte reduziert werden oder gar ganz eingestellt werden. Und wir müssen sehr stark aufpassen, was dann tatsächlich weiter in Gorleben im Wendland passiert. Dort sind die Menschen zwar im Augenblick im Winterschlaf jetzt, im politischen Winterschlaf vielleicht, aber die nächsten Castor-Behälter werden irgendwann rollen und vor allem das Endlager. Ich fürchte, dass die Endlager-Südkommission keinen anderen Standort finden wird und dann wird wieder Gorleben ins Spiel kommen. Und da sind wir alle hellwach. Und das Buch, um nochmal darauf zurückzukommen, soll ja vor allem auch dazu dienen, den jüngeren Menschen, die jetzt auf die Straße gehen oder gehen wollen, Beispiele zu geben, was für Erfahrungen wir gemacht haben, dass dieser Widerstand auch ein nicht nur erfolgreicher, teilweise erfolgreicher war, sondern dass er sehr viel Spaß gemacht hat, dass Jung und Alt zusammenkamen, Menschen, die sich vorher nie hätten angesehen, die Langhaarigen mit den Männern, mit den Männern mit Hut und Lohnmäntel unterhalten haben. Das wäre sonst in der Bundespolitik so nicht möglich gewesen. Und das ist wesentlicher Bestandteil des Buches, diese Entwicklung einer Szene darzustellen, die immerhin die nach der Studentenbewegung, Studierendenbewegung, die zweitgrößte und wichtigste außerparlamentarische Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland war.
Ein großes politisches Buch auf jeden Fall, in dem man Erfahrungen sammelt, dass politisch was zu bewegen ist, weil meistens ein Atomkraftwerk wird dahin gebaut, nicht wo, habe ich zumindest das Gefühl, ganz einfach, da wo es einigermaßen Sinn macht, wenn überhaupt, sondern da wo der Widerstand am geringsten ist und wo man vermutet, dass man da es ganz einfach den Leuten aufs Auge drücken kann.
Ja, völlig richtig. Also das war in Wiel so, das war in Gorleben so, das war in Burgdorf so, das waren alles früher sehr konservative Gegenden, sehr ländlich strukturiert und aber die Regierenden unter Kanzler Schmidt und die Energiekonzerne haben nicht damit gerechnet, dass die Leute, die Bäuer selber sich informieren und aktiv werden und Widerstand leisten und dass vor allem eine so große, meist jugendliche damals Bewegung den Mut hatte, gegen diese Bauzäune, gegen die Polizeisperren, gegen die Polizeiübergriffe anzurennen und tatsächlich zum Teil eben auch Erfolg hatte.
Noch eine letzte Frage. Du hast jetzt auch hier aus dem hiesigen Raum ein paar Beispiele genannt. Du stammst aber selber aus Bremen, bist jetzt in Berlin. Wie siehst du die bundesdeutsche Entwicklung bzw. die Anfänge in der Bundesrepublik, der Anti-AKW-Bewegung? Wie hat sich das auch entwickelt?
Naja, Wiel war natürlich sozusagen der Startpunkt. Und wir damals in Norddeutschland haben von Wiel damals, als hier die Bauplätze, Platzbesetzung vor 41 Jahren im Februar war, in diesen Tagen relativ wenig mitbekommen. Wir haben das in der Zeitung gelesen, das hat uns gar nicht so angefasst, würde ich mal sagen. Sondern bei uns in Norddeutschland ging es los, ich sage jetzt mal bei uns in Norddeutschland, in Bremen, in Hamburg, in Hannover, Göttingen, mit der dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später stattfindenden Demonstration in Burgdorf. Weil wir da auch den Platz dann besetzt haben, aber ziemlich schnell runtergeknüppelt worden sind. Und das fanden wir alle so dermaßen dreist und unverschämt, das Vorgehen der Polizei. Die sind noch brutaler als damals bei der ersten Platzbesetzung hier in Wiel vorgegangen, haben Reiterstaffeln eingesetzt, sie haben CS-Gas eingesetzt. Und das war das Final, das Fanal des Aufbruchs. Und es kam hinzu, dass es schon einige kritische Wissenschaftlerinnen gab, besonders dort an der Universität in Bremen, die sehr viel Material zusammengetragen hatten. Es gab ja schon eine kritische Begleitforschung in den USA und das wurde alles ins Deutsche übersetzt. Und darüber waren wir wohl informiert und die Bäuerinnen waren neugierig. Was haben denn die Studenten zu sagen? Und wir sind häufig aufs Land gefahren, in die Wesermarsch und haben, denn dort wurde auch ein Atomkraftwerk gebaut, das Atomkraftwerk Esensham, haben mit Bäuern in den Bauernstuben diskutiert über die Gefahren der radioaktiven Strahlung. Wir haben allerdings auch von ihnen sehr viel gelernt, damals schon. Es war so etwas wechselseitiges Lernen, Kennenlernen und Lernen. Und das hat eben diese Bewegung dann auch sehr stark gemacht, dass wir einen gegenseitigen Respekt hatten.
Und heute muss man das wieder ins Leben rufen, weil die Geschichte geht einfach weiter.
Genau.
Jetzt nochmal zum Buch zurück. Wo kann man es kaufen, beziehungsweise wo kann man sich näher informieren?
Mensch kann das in jedem gut sortierten Buchladen kaufen. Ich will jetzt hier keine spezielle Werbung machen. Wir waren gestern im Jost Fritz Café. Davor gibt es einen Buchladen, da ist es sicherlich erhältlich. Das ist im Verlag Assoziation A in Berlin erschienen. Und das heißt genau die Anti-Atom-Bewegung, Geschichte und Perspektiven. Wir fanden den Titel nicht so schön, wir hätten uns einen anderen gewünscht, aber das war Sache des Verlegers. Denn wir haben nicht die Geschichte geschrieben, sondern wir haben Geschichten gesammelt von Menschen, die dabei waren.
Das war hier Hauk und es ging um das Buch Die Anti-AKW-Bewegung, Geschichten und Perspektiven, das jetzt auch zum Beispiel im Josef Fritz Café zu kaufen ist, beziehungsweise in der Buchhandlung davor. Merci.